Untertitel der Bücher erst ihres Buch selber anzuwenden. Der lautet eben, wie ich eben schon sagte, wie wir unsere Wirklichkeit konstruieren. Also nicht wie wir unsere Wirklichkeit konstruieren. Ich spreche es jetzt quasi mit einem Ausrufezeichen. Man könnte es wahrscheinlich auch anders intonieren, dann hätte der Satz auch eine andere Bedeutung. Aber die naheliegendste Frage, die nächstliegende Frage ist, wer ist das Wir in diesem Satz?
Jetzt wird es ernst. Schöne Laune wünsche ich dir. Also so der Reihe nach, also wenn wir das wirklich um die Anordnung der Worte im Titel, es sollte definitiv heißen Gedicht und Gehirn nicht, sondern Gehirn und Gedicht. Und zwar aus einer ganz geradlinigen Überlegung, dass ich nicht der Meinung bin, dass die Neurologie, die Hirnwissenschaft, die Psychologie der Poesie irgendein neues Tätigkeitsfeld eröffnen kann, das kann sie nicht, aber die Poesie kann der Neurologie als Demonstrationsobjekt dienen, weil sie auf kürzestmögliche Art und Weise drei Denkschemata, drei Arten der Wahrnehmung verkörpert, die auf der einen Seite ein musikalisches Element beinhaltet, auf der anderen Seite ein lexikalisch-semantisches und auf einer dritten Ebene noch das Bildliche miteinander in Verbindung bringt. Daher also der Vorrang von zuerst das Gehirn und dann das Gedicht. Das waren natürlich auch verkaufstechnische Überlegungen, dass sie etwas mit Gehirn am Anfang leichter verkaufen als mit Gedicht. Aber es war ein ganz klares Argument, dass es hier wirklich mehr um unsere Wahrnehmungsweise geht und um die ganze Kulturgeschichte des Denkens als um das Gedicht an sich, also meine reine Kulturgeschichte. Wie wir unsere Wirklichkeiten konstruieren, zum einen das Wir, weil, aber auch das ist eine Wertungsfrage, aber grundsätzlich als eine Tendenz, zumindest möchte man sagen, gibt es gewisse Universalien, wenn man das weit greifen möchte, ich würde mich damit begnügen, von Prädispositionen zu sprechen, evolutionär herausgebildeten, evolutionsbiologisch zu fassenden Prädispositionen, die uns als Menschen im Kollektiv auftauchen, die Kulturen überschreiben, verändern, transformieren können, aber grundsätzlich gibt es etwas in unserem Denken, das uns miteinander verbindet, weil es in uns allen drinnen steckt. Und zum Dritten auch, wie wir unsere Wirklichkeiten konstruieren, auch deshalb mit Poesie, weil insofern wir Sprache benutzen für unser Denken. Und ich kann mich erinnern, als ich hier in Frankfurt war, das war ein sehr schöner Tag, da habe ich den Wolf Singer empfangen, den kannte ich nur über drei Ecken. Und eine meiner ersten Fragen war, naiv aus dem Studium kommend und mit dem ganzen österreichischen philosophischen Gepäck im Hintergrund, ob wir nur mit und über Sprache denken. Und die Antwort, wenn ich mich nicht erinnere, war kurz und knapp, ein Blödsinn. Die Hälfte unseres Denkens funktioniert ohne Sprache. Das genügt daran zu denken, wie wir Sport lernen. Kein Mensch sagt beim Skifahren, so jetzt rechter Stock, dann linker Stock, Becken nach rechts, Becken nach links schwingen. Selbst beim Golfspielen, also all das funktioniert ohne Sprache. Wenn Sie einen Schrank zusammenbauen, merken Sie von Ikea, dass das ohne Sprache funktioniert. Wenn Sie sich überlegen, ob der Schrank dann auch ins Eck passt, ist das etwas, das völlig ohne Sprache die Operation vor sich geht. Also es ist umstritten, was das Verhältnis ist zwischen Sprache und Denken, und zumindest die Hälfte des unseres Denkens kommt ohne Sprache aus. Der Teil des Denkens, der aber mit Sprache funktioniert, der funktioniert auf einer Ebene grammatikalisch, syntaktisch, semantisch, die Worte mit ihrer Bedeutung, die Choreografie der Worte, wie sie miteinander verknüpft wird, all das, also was wir herkömmlich mit Linguistik und Logik und Philosophie in Verbindung bringen. Aber dann gibt es noch ein anderes Ordnungssystem, mit dem wir Wirklichkeit wahrnehmen, das biologisch bedingt ist, das rhythmisch ist. Jede unserer Bewegungen ist von einer Rhythmik geprägt, vom Lidschlag des Auges bis zum Herzschlag, vom Wippen des Fußes. Wenn wir jetzt alle gleichzeitig mal auf den Tisch klopfen würden, würden wir das mit einer Genauigkeit von 10% alle mit derselben Geschwindigkeit machen. Das ist das musikalische Element. Musik ist ein rhythmisches Ereignis in der Zeit. Und dann gibt es noch ein anderes Wahrnehmungssystem, das ist das bildliche Denken. Also unabhängig vom musikalischen und unabhängig, unter Anführungszeichen, immer alles miteinander verknüpft, vom Semantischen funktioniert. Und ich glaube, das Vergnügen an Poesie und das, was Poesie kann, warum Poesie so unschlagbar ist und was Poesie vor allen Dingen auszeichnet, ist, dass sie diese drei verschiedenen Wahrnehmungssysteme, Rastersysteme, vielleicht Konstruktionssysteme von Wirklichkeit miteinander synchronisiert. Das ist mit ein Grund dafür, dass es ganz, ganz wenig gute Gedichte gibt. Es gibt sehr, sehr viele Anläufe, aber ein wirklich gutes Gedicht, das eine Aussage auf drei verschiedenen Ebenen realisieren kann, dass das Semantische korreliert mit dem Musikalischen und das wiederum mit dem Bildlichen. Also das ist eine ganz seltene Kunst. Es gibt auch nur wenig wirklich gelungene Beispiele dafür, verhältnismäßig im Vergleich zur Produktion. Im Vergleich zur Prosa ist die Poesie da natürlich Welten überlegen. Das würde ich jetzt sagen.
Sie haben ja auch ein Wir im Titel, das würde ich auch ansprechen, aber hier würde ich gerne einmal nachfragen. Sie haben jetzt mehrfach zum Beispiel das Gehirn als Satzsubjekt genommen, also das Gehirn tut Folgendes oder Schemata. Wir haben Schemata, die tun Folgendes. Ich habe nach dem Wir eigentlich auch deshalb gefragt, weil es in Verbindung mit einem aktiven und transitiven Verb wie konstruieren, wenn wir es auf uns beziehen als Leser, der mit eingeschlossen ist, locker, als, ich sage mal vereinfacht, damit es nicht zu sibyllinisch klingt, als Herren eines Prozesses fühlen. Wenn wir etwas aktiv tun, als Personen, die wir uns sofort einbezogen fühlen, dann tut es nicht das Gehirn und dann tut es auch nicht eine poetologische Struktur. Das heißt, wir sind die Herren der Schöpfung, wir sind das Herren, die Herren des Verfahrens. Deswegen ist es auch kein Fragesatz, deswegen ist es auch sozusagen ein Satz mit einem Ausrufezeichen. Und meine Vermutung, das kommt jetzt zur Frage noch hinzu, ist, dass Sie damit der Angst vor einem biologischen Determinismus etwas vorbauen. Wir tun, ist schon die Suggestion, das läuft quasi ohne unsere Absicht, ohne unsere Intention etwas vorgebeugt. Das war mein Eindruck.
Also am Anfang Ihres Kommentars hatte ich die Idee, dass das jetzt in Richtung freien Willen geht. Als ob wir die Welt wirklich konstruieren könnten. Es war weder dem Biologen, klar, es ist dem Biologischen vorgebaut, weil ich weder etwas für biologischen Determinismus habe, weil der ist einfach zu kurz gegriffen, genauso wie die Idee des freien Willens normalerweise viel zu kurz gegriffen argumentiert wird. Aber das Aktive dabei sehe ich in einem Wahrnehmungssystem, das nicht bloß rezipiert, sondern das permanent dabei ist, Szenarien zu entwerfen. Das bedeutet also, eine der Qualitäten, die das Gehirn auszeichnet, ist, dass es prädiktiv arbeitet, dass es also Voraussagen liefert und dass unsere gesamte Wahrnehmung, unsere Lust auch, eine Rätsellösungslust ist, die davon bestimmt ist, inwieweit können wir bestimmte Voraussagen treffen, die auf angenehme Art und Weise erfüllt werden. Wenn sie zu leicht erfüllt werden, dann finden wir das langweilig. Wenn sie zu schwierig zu erfüllen sind, dann wenden wir uns ab. Also es gibt ein gewisses Idealmaß von Abweichung und Erfüllbarkeit der Vorhersage. Also unser Gehirn funktioniert wesentlich prädiktiv. Das zeigt sich jetzt auf einer linguistischen Ebene, dass es genügt, das Wort K zu hören und schon werden in Ihren Köpfen alle möglichen Worte wachgerufen, die Sie über Ihren ganz privaten Erfahrungsschatz verfügen. Alle Worte, die mit K beginnen, von Kafkas Protagonisten bis zum Fort K. Wenn das dann weiterläuft, wir kommen zum Kap, dann denken Sie wahrscheinlich an das Kap, wo Sie normalerweise im Sommer baden gehen, oder Sie denken an Kap Arcona, oder Sie denken an Kapital, oder Kapitel, je nachdem, welche Geistesverfassung und welches Geisteskind Sie sind. Und wenn Sie dann bei Kapi, dann kommen Sie entweder auf Kapital oder Kapitel oder Kapitulation. All das aber, und das ist eines der schönen Dinge der sogenannten Hirnforschung, die eigentlich nichts anderes ist, als dass Sie experimentell gestützte Daten auf einer Art von Statistikmittelwert präsentieren kann. All das kann uns in die Hirnforschung zeigen, dass all das in unserem Kopf bereits präsent ist. Also das ist ein Konstruktionsprinzip unseres Gehirns. Weiter aber noch zurück, und das ist die eigentlich interessante Frage, ist, über das Gehirn zu reden, von wir zu reden, von konstruieren zu reden. All da befinden wir uns bereits in einem figurativen Sprachgebrauch, der letztlich ein metaphorischer Sprachgebrauch ist. Unser Gehirn konstruiert nichts, weil es da nichts zum Zusammenbauen gibt. Das Gehirn als eine Entität an sich gibt es nicht. Das sind alles als ob Konstruktionen, mit denen wir eigentlich uns erst Zugang zur Wirklichkeit verschaffen. Dass diese als ob Konstruktionen nicht bloß im Abstrakten befangen bleiben, das kann erst unsere körperliche Erfahrung leisten. Also dass wir abstrakte Konstruktionen mit Gefühlen, mit Erfahrungswerten, mit Sensomotorik, mit Bewegung, mit Orientierung im Raum verbinden können, all das erdet dieses abstrakte, metaphorische, figurative Konstruieren. Und also nur um, glaube ich, einen Ansatz mal in den Vordergrund zu arbeiten, wenn wir etwas begreifen, dann greifen wir nichts. Und wenn wir etwas verstehen, dann ist die Frage, wo ist bei diesem Verstehen oder beim Verstand das Stehen? Wer, was, wo steht im Verstehen? Und das bedeutet eigentlich letztlich, dass die Sprache, die wir gebrauchen, das hat schon Nietzsche gesagt, dass die Sprache ein Heer von toten Metaphern ist, von denen wir vergessen haben, dass sie welche sind, aber das bedeutet letztlich, drei Viertel unseres Sprachgebrauchs besteht aus Metaphorik. Und die Frage ist, woher rührt der, wozu führt der, was hat er mit unserer Konstruktion von Wirklichkeit zu tun?
Ja. Der rhythmisiert sie und der bringt eben auch Folgen hervor, die mit einem gewissen Automatismus passieren. Wir haben die Beispiele mit Kaya eben gebracht, aber eine Frage, die ich jetzt quasi als Knoten ins Taschentuch für später mache, die eigentlich mich erst einmal interessiert an allem, was an Fragen noch zu befürchten ist, ist eigentlich die, ob nicht die Poesie die Freiheit hat, diese Prozesse zu unterlaufen. Ob das nicht sogar möglicherweise ihre wesentliche Aufgabe ist und deswegen all das nicht stimmt, was ich aussage, über feste Schematisierungen, die ablaufen. Welche Kraft hat eine bewusste Entscheidung in einem Sprachkunstwerk, dagegen so zu verstoßen, dass es nicht vorhersehbar ist und völlig rausfällt? Das ist aber sozusagen drei Schritte zu schnell, nur damit wir es im Hinterkopf halten. Natürlich hat er Skobel jetzt so lange nicht sagen dürfen und wahrscheinlich an vielen Stellen schon intervenieren wollen und ich will ihn das gar nicht nehmen. Sie können auch direkt antworten auf Dinge, die Raoul Schrott gerade gesagt hat. Trotzdem wollte ich Ihnen aber die Frage nach Ihrem Satz, nämlich wie wir Glauben und Vernunft in Einklang bringen können, auch stellen. Mir fiel halt auf, dass die Anlautung in beiden Sätzen gleich ist. Ja? Wie wir, nicht als Frage, das ist ja ein Fragewort, aber es ist in beiden Fällen sind es keine Fragesätze. Bei Ihnen kommt nur dazu, mit einem Modalverb geben Sie dem einen normativen Anspruch. Also ja, wir können, aber wir müssen und wollen. Das wiederum legt nahe, es gäbe in dem Buch möglicherweise einen Appell, dieses Wollen zu aktivieren, um Vernunft und Glauben in Einklang bringen zu können. Gibt es diese normative Seite, die eben in dem Titel schon zum Klang kommt?
Nicht normativ im Sinne einer Vorschrift, die ich da machen will, aber wenn man sich fragt, wie beides vielleicht doch zusammengebracht werden kann, und das ist ja angesichts von Fundamentalismus und anderen Problemen tatsächlich eine Frage. Das ist auch einer der Ausgangspunkte, dass wir überlegen müssen, wenn wir uns über andere erheben und sagen, ja Leute, wir haben ja die Aufklärung hinter uns, wie ist denn das eigentlich mit unserer eigenen Aufgeklärtheit in Bezug auf Religion? Könnten wir jetzt, also wir würden wahrscheinlich gleich ein Thema finden, über das wir uns gut unterhalten könnten, nämlich das ganze ägyptische Erbe, was das Christentum aufgenommen hat, von dem das Christentum ja gar nicht so viel wissen will. Ich hoffe, Sie denken jetzt nicht, wenn ich hier oben sitze, die machen das ja gut, also wir verstehen das Gehirn schon nicht ganz und wir verstehen auch nicht so ganz, was ein gutes Gedicht ausmacht und damit wir gar nichts mehr verstehen, nehmen wir noch den Glauben hinzu. Robert Winkels hat eben gesagt, das wird noch komplexer. Ich glaube, wenn wir Wolf Singer hinzunehmen würden, würden wir sehr vieles verstehen, weil er, glaube ich, sehr komplexe Sachen sehr prägnant und klar und verständlich formulieren kann. Und das macht auch schon klar, dass ich hier natürlich nicht als Hirnforscher sitze und jetzt quasi zum Gedichtspart den zweiten Teil des Gehirns beitrage. Also ich hoffe, ich habe eins, das auch einigermaßen gut funktioniert, aber das ist natürlich nicht mein Metier, die Hirnforschung.
Ja, das ist eine interessante Konstellation. Wenn wir jetzt Herrn Singer hier oben hätten, Funktionetten oder Arthur Jacobs, ein Kognitionspsychologe, der ja häufig mit Raoul Schrott auftritt, tourt, dann hätten wir natürlich eine ganz andere Situation, weil wir immer sozusagen so einen Kompetenzbeweis abliefern können. Da wir jetzt aber eher viel stärker aus dem kulturellen Raum, der viel weniger streng definiert ist, kommen, gleichzeitig mitgekriegt haben im Laufe der letzten Jahre, dass die Biologie zur Leibwissenschaft geworden ist, uns damit auseinandersetzen, aus diesem kulturellen Raum heraus, finde ich es fast interessanter zu sehen, was passieren da eigentlich für seltsame Verbindungen oder Reibungen, als ständig von jemandem belehrt zu werden, so ist aber der Stand der Forschung und jetzt dürft ihr was sagen. Von daher finde ich die Konfrontation ganz schön. Bei Ihrem Titel im Moment zu bleiben, Sie sagen ja nicht, wie wir Glauben und Vernunft verbinden können oder in Übereinstimmung bringen, sondern in Einklang bringen können. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht idiosynkratisch, das wird verdunkelt. Einklang bringen ist ja ein Kriterium des Genies, das ein genie-ästhetisches, ja, ein, wenn man so will, poetisches Kriterium ist. Stimmigkeit, glaube ich, ist für Luhmann das Kriterium für ein ästhetisches Kunstwerk, also nicht Wahrheit, nicht Richtigkeit, sondern Stimmigkeit. Man kann auch sagen, Einklang. Heißt es, kann man daraus so weit gehen zu schließen, dass es ein ästhetisches Korrelationsgefüge geben könnte, sollte zwischen diesen Bereichen Religion und rationaler Erkenntnis?
Das gibt es und das gibt es natürlich vor allen Dingen dann, wenn man bedenkt, was Herr Scholl schon angesprochen hat, dass wir es immer mit Metaphern zu tun haben und wir gar nicht anders können, als solche Fragen mit Hilfe von Metaphern zu beantworten. Also die Vorstellung, dass es eine objektivierende oder objektive Sprache gäbe, die sozusagen diese Fragen wirklich beantwortet und uns wirklich sagt, wie es ist, diese Sprache gibt es meiner Ansicht nach nicht. Beziehungsweise die Herstellung einer solchen Sprache ist eine Illusion. Kleine Bemerkung in Klammern, natürlich kann man an die Mathematik denken und sagen, naja, die Mathematik definiert ja nun ganz klar bestimmte sprachliche Objekte und wie die miteinander verknüpft werden und so weiter. Klar, das kann man machen, aber man muss ja immer wieder, wenn man die Welt mathematisch beschreibt, sagen wir mal, ich weiß nicht, quantentheoretisch oder wie auch immer, muss man ja, wenn man es einem Kind vermittelt oder wenn man es einem normalen Nicht-Quantenphysiker vermittelt, diese Sprache wieder übersetzen in die natürliche Sprache, also unsere Alltagssprache. Und da merkt man, da muss man wieder Metaphern brauchen, sonst funktioniert es nicht. Ich habe Einklang genommen und nicht Einheit, weil Einheit natürlich schon wieder philosophisch massiv vorbelastet ist. Und in der Tat bringt der Begriff Einklang mehr zum Klingen, als der Begriff Einheit. Und der bringt auch ästhetische Kategorien damit rein, die meiner Ansicht nach viel mit der Sache zu tun haben.
Da würde ich Sie gerne jetzt nochmal nachfragen, weil wir auch zwischendurch eine Lesung, eine kurze bis mittellange Lesung von Raoul Schrott, von ihm, also von Gedichten, die er übersetzt hat, aus dem Altägyptischen, die mit Religion und Liebe gleichermaßen zu tun haben, was bei Gedichten, die 3000 Jahre alt sind, eigentlich sozusagen unterstellt werden kann. Deswegen noch zwei Schritte vielleicht hin zur Verbindung dieser Sphären. Wenn Sie sagen, es sind zwei verschiedene, ich würde mit meinen Worten sagen, Diskurstypen, ja, der des Glaubens und der rationalen Wissenschaft, wie würden Sie, das hat Raoul Schrott ja eben versucht, schon mit der Poesie eine Annäherung zum Gehirn zu erzeugen, wie würden Sie die denn beschreiben? Eine Rhetorik des Glaubens oder eine sprachliche Praxis des Glaubens, die man dann in Relation setzen kann, zum Rationalitätsstandard, zum Beispiel in der Hirnforschung.